Guten Morgen zusammen. Bevor ihr jetzt anfangt auszurechnen, wie viele Psalmen, Psalm 120 bis 134 sind, 15. Und bevor ihr jetzt denkt, ach du Schande, will der heute Morgen über 15 Psalmen sprechen, dann komme ich ja gar nicht mehr heim. Und bevor ihr dann zu dem Schluss kommt, holt den Kerl mal sofort von der Kanzel runter. Blende ich mal den Untertitel ein. Teil 1, Psalm 120 und 121. Ihr dürft also durchatmen. Und das sind kurze Psalmen, der eine 7 Verse, der andere 8 Verse. Also ihr kommt pünktlich zum Mittagessen nach Hause, glaube ich, und zum Blind Date. Aber erst kann man ja mal so einen Schrecken bekommen, wenn da oben steht, Psalm 120 bis 134. Warum habe ich das da drauf geschrieben auf die Folie? Um euch zu schocken? Nein, natürlich nicht. Ich habe euch ja lieb. Ich will euch ja nicht schocken. Sondern, weil das Wallfahrtslieder sind. Die Psalmen, Psalm 120 bis 134, die 15 Psalmen gehören zusammen. Ja, das ist eine Einheit. Und man geht davon aus, dass sie gesungen wurden auf dem Weg nach Jerusalem. Zur Ermutigung und zur Ausrichtung. Also sie werden auch manchmal Stufenpsalmen genannt oder Pilgerpsalmen. Eigentlich sind sie überschrieben mit Stufenpsalmen und man hat sich Gedanken darüber gemacht, was bedeutet das eigentlich? Und die meisten Ausleger sind sich einig oder vermuten, dass es eben Psalmen waren, die auf dem Pilgerweg Richtung Jerusalem gesungen wurden von den Israeliten, von den Hebräern, nämlich dreimal im Jahr, also in der Regel sind die Israeliten dreimal im Jahr nach Jerusalem gepilgert. Also ich bin nicht so ganz sicher, ob das wirklich jeder gemacht hat, aus jeder Familie. Ne? Also dreimal im Jahr ist ganz schön oft. Und zwar an und für sich zu den drei großen Festen im Jahr. Das eine ist das Passafest, wo Israel quasi den Auszug aus Ägypten und die Befreiung aus der Sklaverei feiert und dem gedenkt, jedes Jahr wieder neu. Dann das Wochenfest oder auch Pentekost oder Pfingstfest genannt. Das ist ein Erntefest und erinnert auch an den Empfang des Gesetzes Gottes, die Tora am Sinai. Und dann gab es noch das dritte Fest, das Laubhüttenfest, was eigentlich ein Erntefest ist und auch eine Erinnerung an die Wüstenwanderung, wo die Israeliten sich Laubhütten bauen und da eine Woche drin schlafen. Das sind die drei großen Feste und zu diesen Festen sind jeweils die Israeliten Richtung Jerusalem gepilgert. Und wenn die unterwegs waren, dann waren die ja sehr verteilt und wenn sie zum Beispiel über Jericho dann Richtung Jerusalem aufgestiegen sind, dann muss man wissen, dass Jericho ungefähr 250 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Ne? Also das ist das Jordantal, diese Jordansenke, die ist schon deutlich unter Null, das Tote Meer dann rund 400 Meter unter Null. Und Jerusalem liegt auf 750 Meter Meereshöhe. Das heißt, die mussten im Grunde genommen von Jericho aus, da ist so eine T-Kreuzung, da geht es dann ab nach Jerusalem hoch in die Berge, 1000 Höhenmeter. Das ist eine ganze Menge. Also heute führt da eine richtig gut ausgebaute Autobahn hoch, aber damals gab es die noch nicht. Und das Gelände, also die Berge, haben so einen ganz eigenen Charakteristika und sind sehr tief eingeschnitten zum Teil. Und es gibt nur einen ganz kleinen Pfad da hoch. Ne? Also das war eine beschwerliche Sache. Und man kann sich gut vorstellen, dass dann die Leute eben diese Psalmen gesungen haben, um den Weg, wenn man abgelenkt ist, geht es sich natürlich leichter, Schritt für Schritt, und zum anderen auch, um sich darauf einzustellen, in Jerusalem anzukommen. Warum sind jetzt alte Pilgerlieder für uns heute ein Thema, wenn da heute eine Autobahn hochführt und das Ganze ja auch relativ weit weg ist hier von uns? Ich denke, diese alten Pilgerlieder oder überhaupt die Psalmen oder überhaupt auch das ganze Alte Testament und auch das Neue Testament sind für uns wichtig, weil sie aufgeschrieben worden sind, damit zukünftige Generationen daraus lernen. Und dazu zählen auch wir noch, ja, auch wenn das Ganze jetzt schon deutlich über 2000 Jahre her ist. Wir haben gerade es war letzten Mittwoch hier in der Bibel- und Gebetsstunde, sind wir im Römerbrief und der Paulus zitiert immer wieder Stellen aus dem Alten Testament und dann schrieb er direkt dazu, das ist aufgeschrieben worden, damit ihr daraus lernt. damit wir ermutigt werden, damit wir sehen, wie Gott handelt, wer Gott ist, wie er seine Geschichte schreibt mit seinem Volk, aber letztendlich auch mit uns. Also diese Texte sind wichtig für uns. Genau. Und auch, weil unser Leben als Christen gekennzeichnet ist als Jünger. Wir sind aufgefordert, in die Jüngerschaft zu gehen. Menschen, die also bei Jesus in die Lehre gehen. Also wir sind Lehrlinge, kann man sagen, in der Ausbildung. Und die dauert nicht nur 3 Jahre, so typischerweise, oder 2 Jahre, sondern diese Ausbildung bei Jesus dauert ein Leben lang. Und jeder, der Christ wird, der sich für Jesus entscheidet, mit Jesus zu leben, tritt in diese Jüngerschaft, in diese Lehre ein. Das ist der eine Aspekt. Und dabei hören wir nicht nur Dinge über Jesus, also bekommen Informationen, sondern wir werden befähigt, wir kriegen Skills, wie man im Neutestamentlichen sagt, um Jesus ähnlicher zu werden und unser Leben mit ihm auf eine gute Art und Weise gestalten zu können. Und der zweite Aspekt neben der Jüngerschaft ist, dass wir im Grunde genommen alle Pilger sind. Wir sind auf dem Weg, wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind auf dem Weg in die himmlische Stadt, wie Augustinus das ausgedrückt hat, ins himmlische Jerusalem zu Gott, wenn er sein Reich, wenn sein Reich dann auch hier auf der Erde wirklich vollständig Wirklichkeit wird und wir bei ihm ankommen. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, die ersten Christen wurden erstmal nicht Christen genannt, sondern Anhänger des Weges. Und das macht es auch deutlich. Ne? Jesus Christus hat ja gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, wir sind mit Christus unterwegs, wir sind auf dem Weg mit ihm. Und deshalb wurden die ersten Jünger auch Anhänger des Weges genannt, bis nachher in Antiochia dann dieses Wort Christen für die Leute, die mit Jesus unterwegs sind, geprägt wurde. Genau, und dann schauen wir uns einfach mal, genau, da kommt es nochmal, wir sind Jünger und wir sind Pilger. Und Pilger ist eigentlich das Thema hier in diesem Psalm. Und dann schauen wir uns mal zuerst den Psalm 120 an. Wer eine Bibel dabei hat, kann sie gerne aufschlagen. Es kommt aber auch der Text gleich vorne an der Leinwand. Ich hoffe, ihr könnt ihn bis hinten noch lesen. Viele verschiedene Übersetzungen, die wir heute so zur Verfügung haben, sind ein Segen, aber es ist manchmal, ich will nicht sagen, dass sie ein Fluch sind, aber sie machen es manchmal auch ein bisschen schwierig, weil die Psalmen zum Teil sehr unterschiedlich übersetzt werden und dann ist es manchmal etwas schwer, dem zu folgen. Also das ist jetzt neue Genfer Übersetzung. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr natürlich selbst auch mitlesen, aber das macht es einfacher, den Text hier vorne zu nehmen. Dann schauen wir uns einfach mal diesen Psalm an, mit dem diese Wallfahrtspsalmen, diese Pilgerpsalmen quasi beginnen. Was ist der Ausgangspunkt? Interessant ist, der Psalm fängt an mit in meiner großen Not und endet mit sie sind nur auf Krieg aus. Das klingt erstmal nicht so ermutigend und es ist die Frage, was für ein Bild hat denn da der Psalmist vor Augen? Was erlebt er denn da eigentlich? Über was schreibt er da? Dann fangen wir einfach mal mit dem ersten Vers ein. Da heißt es, da wird deutlich, also zum einen ist der Psalmist ganz offensichtlich in Not und er schreibt, er ist in großer Not und er wendet sich an jemanden in seiner großen Not. Das ist jetzt interessant, da steht sogar, er ruft, also er wird aktiv und er hat einen Adressaten, er macht diese Not oder die Probleme, die er hat, nicht mit sich selbst aus. Ich weiß nicht, kennt ihr das, dass wir viele von uns oder viele Menschen erstmal versuchen, Nöte mit sich selbst auszumachen, selbst zu bewältigen. Also ich bin so einer. Ja, ich rede noch nicht mal drüber, sondern ich grummel dann vor mich hin und denke drüber nach und versuche das irgendwie selber zu lösen. Kennt ihr das? Ich glaube, viele von euch kennen es zumindest ansatzweise. Das macht der Psalmist, der den Psalm 120 hier geschrieben hat, anders offensichtlich. Da kann ich was lernen, denn der wendet sich an jemanden, von dem er Hilfe erhofft und wo er damit rechnet, dass er Hilfe bekommt. Er wendet sich nämlich an den Herrn, wir sehen hier noch genau, wer das ist, und er geht davon aus, dass er erhört wird, dass er Hilfe bekommt. Also wir Ich habe mir angewöhnt, immer mal, wenn Leute in Not sind, und ich predige mir das auch immer mal selber wieder, such dir Hilfe. Ja? Wenn mein Fuß wehtut, wenn die Bauchschmerzen nicht weggehen, das muss ich jetzt nicht Tage und Wochen lang aushalten. Am besten, ich gehe mal zu meinem Hausarzt und frage den mal. Ne? Und Chris, wir haben auch immer mal zu unseren Kindern gesagt, ne? Wenn du Not hast, such dir Hilfe. Such dir professionelle Hilfe zum Beispiel. Man muss nicht alles selber lösen, wir können nicht alles selber lösen. Und der Psalmist macht genau das, er sucht sich Hilfe. Und jetzt wäre aber die Frage, zu was sucht er sich denn Hilfe? Was bereitet ihm denn da eigentlich Not? Und das gucken wir uns jetzt mal an, weil das steht natürlich auch in diesem Vers drin. Also zum einen sagt er, Herr, rettet doch mein Leben. Also irgendwie geht es da um ganz schön viel offensichtlich. Von diesen Lügenmäulern, vor denen, die mit falscher Zunge reden. Was könnte denn damit gemeint sein? Also, ich sag mal, wenn jemand lügt, dann sagt er die Unwahrheit. Ne? Und ich habe dann so überlegt, dachte ich, naja, also es ist schon ab und zu mal so, dass mir jemand nicht die Wahrheit sagt, aber so ganz grundsätzlich passiert es mir eigentlich nicht jeden Tag. Ne? Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich denke nicht, dass euch in eurer Familie jeden Tag irgendjemand anlügt. Manchmal ist es natürlich auch so, dass man eben nicht die ganze Wahrheit sagt, sondern so eine Halbwahrheit. Ne? Also denkt an das Paradies, wie die Schlange Eva und Adam angesprochen hat. Das war nicht völlig gelogen, es war aber auch nicht die Wahrheit. Es war so eine Halbwahrheit mit einer Lüge hinten dran. Also das gibt es natürlich in allen Schattierungen. Und Lüge bedeutet einfach Unwahrheit. Ich glaube etwas, was nicht wahr ist. Ich habe die Tage mal einen Artikel gelesen, man wirft Präsident Trump immer mal wieder vor, dass er lügt. Und dann schrieb der Autor des Artikels, er ist sich gar nicht mal so ganz sicher, ob er lügt, so im ganz wortwörtlichen Sinn. Er schnitzt sich seine eigenen Wahrheiten zurecht, ja, die er dann umsetzt und glaubt. Und ihn interessiert die eigentliche Wahrheit, die eigentlichen Fakten manchmal überhaupt nicht, die will der gar nicht hören, sondern er schafft sich seine eigenen Fakten und das ist natürlich auch wenig hilfreich im Leben, würde ich sagen. Es ist also tatsächlich die Frage, wo begegnet mir Lüge oder Unwahrheit oder wo sind wir nicht mehr auf der Suche nach der Wahrheit? Und ich muss oft dran denken, was uns so in der Schule vermittelt wird. Standardlehre im Biologieunterricht ist Evolution und es gibt keinen Gott, würde ich sagen. Ne? Also das ist schon so etwas, was wir in der Schule lernen. Die Wissenschaft schafft belastbare Fakten, alles andere ist eine Frage des Glaubens, da weiß man nicht so genau, was ist eigentlich wahr. Und es ist tatsächlich, auch finde ich manchmal, nicht so einfach herauszufinden, was ist denn wirklich wahr. Aber wenn mich das dazu führt, die Suche nach Wahrheit ganz aufzugeben, dann habe ich eigentlich verloren. Wenn ich sage, ist schwierig, die Wahrheit zu finden, also suche ich sie erst gar nicht mehr, gibt es vielleicht am Ende gar nicht mehr. Ja? Auch das ist eine Form von Lüge meines Erachtens und auch das passt zu dem, was der Psalmist hier sagt. Er sagt dann auch, ihr seid doppelzüngliche Heuchler. Bei dem Wort heucheln zucke ich immer so ein bisschen bei mir selber zusammen, weil ich manchmal denke, oh, du musst auch ein bisschen aufpassen, was du sagst, ist dein Glaube echt? Also heucheln stellt mich selbst erstmal in Frage. Ist das, was ich euch heute Morgen erzähle, deckt sich das auch so ein bisschen mit meinem Leben? Auch ich habe Zweifel, ne? Wir hatten es vorhin auch von, in der ersten Stunde, ne? Hatten wir es davon, ne? Dass uns Zweifel packen können. Und dann ist es wichtig, das auch nicht zu überspielen, sondern zu sagen, ja, ich habe Zweifel an Gott, ich habe Zweifel am Kreuz. War Jesus, ist Jesus wirklich am Kreuz gestorben? Wobei das gar nicht mehr groß in Frage gestellt wird, aber ist er auch auferstanden, was ja dann auch wieder ein Wunder bedeutet. Ja, ich darf Zweifel haben und dann ist es auch gut, ich lasse diese Zweifel zu und ich bekenne mich dazu und suche auch dort dann Hilfe bei Gott. Also es ist wichtig, ehrlich zu bleiben und authentisch dabei. Auch das kann ansonsten zur Lüge werden. Und hier beklagt aber unser Psalmist auch, dass er als Fremder lebt in dem Land, wo er zu Hause ist. Und hier werden zwei Stämme genannt, nämlich Meschech und Kedar. Und das sind zwei Stämme, von denen weiß man, dass die nicht nah beieinander waren, nicht an der gleichen Stelle, der eine relativ weit im Norden und der andere relativ weit im Osten. Also der Psalmist kann gar nicht an beiden Stellen gelebt haben, sondern es ist mehr eine Verallgemeinerung, um auszudrücken, ich wohne unter Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind. Und ich würde sagen, diese Situationsbeschreibung passt auch auf uns hier irgendwie, ne? Weil wir leben auch in einem Land, wo die meisten Menschen nicht mehr mit Jesus unterwegs sind, nicht mehr mit Gott unterwegs sind, nicht mehr notwendigerweise die Wahrheit im Wort Gottes in der Bibel suchen. Ja? Das heißt, auch wir sind Fremde, wir sind hier nicht zu Hause. Und das bekennt unser Psalmist hier und das macht ihm Not. Und dann sagt er auch noch, das sind Menschen, die den eigentlichen Frieden hassen. Also ich würde sagen, die meisten sind schon froh, wenn wir keinen Krieg haben. Keinen Krieg im eigenen Land und auch keinen Krieg auf der Welt. Die Situation im Moment sieht ganz anders aus, ist auch klar. Aber und hier steht auch dieses Wort für Frieden, Shalom. Und das Shalom ist nicht nur, wie es in dem einen Lied heißt, wenn die Waffen schweigen, sondern ein Shalom ist ein umfassender Friede, der schließt alles mit ein, der schließt unser komplettes Leben und uns selbst mit ein, denn wir selbst sind auch oft genug mit uns selbst im Unfrieden. Ne? Man sagt ja auch, bist du zufrieden? Ja, nee, nicht wirklich. Ne? Das bedeutet, ich habe keinen Frieden mit mir selbst. Also das ist nicht nur eine Situation mit der Welt außen um uns herum, sondern sogar mit uns innen drin. Und der Psalmist beklagt hier, oh, ich lebe hier unter einem Volk, was den Frieden nicht sucht und nicht diesen umfassenden Frieden hat, den Gott schenken will, diesen Shalom. Und dann beklagt er auch noch, und offensichtlich wollte er das gar nicht so hinnehmen, sondern er hat was gesagt zu den Leuten um ihn herum, und dann heißt es im Vers 7, doch was ich auch sage, sie sind nur auf Krieg aus, sie hören noch nicht mal auf mich. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Empfindet ihr manchmal so eine Not in eurem Leben mit der Situation um euch herum, der Wohnsituation in der Familie oder wie auch immer, auch unsere Familie kann ja manchmal zerstritten sein. Wir haben uns gestern mit einem Arbeitskollegen getroffen und seiner Frau. Und seine Frau, die Mutter ist Türkin, und ich habe sie gefragt, hast du eigentlich Türkisch gelernt als Kind? Da sagt sie, nee, die Sprache ist nie so richtig an mich gegangen, weil sie für mich immer verbunden war mit Schwierigkeiten in der Familie meiner Mutter. Ja. Also Sprache drückt ja auch immer Beziehung aus oder Beziehung setzt Sprache voraus. Und dann dachte ich, ja, genau, wir haben auch in unseren Familien oft Schwierigkeiten oder Konflikte oder wie auch immer, nicht notwendigerweise Frieden. Genau. Und ich finde es hier unheimlich gut und schön und hilfreich, dass der Psalmist all das formuliert in diesem Psalm 120, diese Gefühle und diese Sichtweise zulässt, weil ich glaube, wir kommen nur auf einen anderen Weg, wenn wir das auch so empfinden und sehen. Ja? Und das hat mir sehr gut gefallen, dieses Zitat, nur wer von der Art und Weise, wie die Dinge laufen, gründlich die Nase voll hat, findet die nötige Motivation, den christlichen Weg zu gehen. Das stammt von Eugene Peterson. Das ist ein Buch, was ich jetzt fast durchgelesen habe. Und das beschäftigt sich genau mit diesem Psalm. So kam ich eigentlich dann auf das Thema. Und dann dachte ich so, bei diesem Zitat finde ich mich wieder drin. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Was hat euch bewegt, Jesus zu suchen, nach Wahrheit zu fragen, gibt es da mehr? Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich sehe. Ich sehe, wir Menschen schaffen es nicht, Frieden zu halten. Ne? Wir leben in so einer modernen Welt, ja, haben so viel Technik und Möglichkeiten zur Verfügung und trotzdem haben wir Konflikte ohne Ende, die irgendwie auch nicht aufhören. 4 Jahre Krieg in der Ukraine und irgendwie kein Ende in Sicht. Das deprimiert, finde ich. Ja? Im Nahen Osten. In Afrika, an ganz vielen Stellen, massive Konflikte. Wir sind nicht in der Lage, Frieden zu stiften. Und alles, was wir so tun, wenn ich an die UN denke, die wurde gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg, um nie wieder Krieg, hat man da gesagt. Der Albert hat es heute Morgen in der ersten Stunde zitiert, ja, weil es ihm ein Anliegen war. Albert, ne, hast du gesagt, eigentlich war nach dem Zweiten Weltkrieg nie wieder Krieg. So was brauchen wir nicht mehr, so ein Elend. Und gründen so Dinge wie eine UN, die ja sinnvoll sind, einfach ein Forum zu schaffen, wo man mal miteinander redet, ins Gespräch kommen, ist ja schon mal gut. Und trotzdem funktioniert es irgendwie nicht. Ne? Also wir Menschen kriegen es nicht hin. Und daran kann man auch ein Stück verzweifeln, muss ich sagen. Genau. Die Frage, wie ist denn eigentlich unser Psalmist selber unterwegs? Er sagt von sich, ich selbst suche den Frieden. Das heißt noch nicht, dass ihn komplett gefunden hat, aber er hat eine Sehnsucht danach. Er möchte Frieden. Ja, er sieht, das ist gut für mein Herz, gut für mein Leben, es ist gut für uns Menschen, gut für unsere Gemeinschaft. Doch was ich auch sage, sie sind nur auf Krieg aus, ich finde diesen Frieden nicht. Also er selbst sucht nach Frieden, er hat eine tiefe Sehnsucht danach, aber er geht so ein Stück auf Distanz zu der Welt um ihn herum, weil er sieht, diese Welt ist nicht so. Und trotzdem zeigt uns das, dass der Psalmist ein Stück weit umgekehrt ist. Er sucht eine Lösung. Und er sagt, irgendwie muss es doch dafür auch eine Lösung geben. Und er entscheidet sich ganz offensichtlich auch auf in eine neue Richtung zu laufen, nämlich zu Gott hin, weil an den wendet er sich ja. Ne? Das haben wir ja gesehen. Und jetzt würde ich wirklich gerne wissen, wie sieht es in eurem Leben aus? Was hat dich eigentlich zur Umkehr getrieben, wenn du sie denn schon vollzogen hast? Ihr könnt mir jetzt schlecht antworten, weil ich glaube, dann wären wir wirklich nicht fertig, aber es würde mich interessieren. Vielleicht können wir hinterher da einfach nochmal ins Gespräch kommen. Und wie ist es auch mit unserer eigenen Schuld? Das liegt jetzt in dem Psalm gar nicht so sehr an, dass wir ja auch mit uns selbst kämpfen und auch das Böse in uns selber drin ist, wenn wir ehrlich sind zu uns selbst. Das ist nicht nur außen, sondern der Riss geht auch durch uns durch. Wie gehen wir damit um? Auch dafür muss es ja eine Lösung geben. Und bin ich bereit, bist du bereit zur Umkehr? Die Frage ist, schaffen wir das alleine? Und die Antwort auf diese Frage ist der Psalm 121. Ach so, das fand ich noch ein tolles Zitat. Irgendwie, bevor ein Mann Dinge tun kann, muss es Dinge geben, die er nicht tun wird. Mencius ist ein Nachfolger von Konfuzius, ist also schon ein relativ altes Zitat, eine relativ alte Weisheit oder Erkenntnis. Wenn ich mein Leben verändern will, wenn ich es in eine neue Richtung ausrichten will, dann muss ich aufhören, bestimmte Dinge zu tun und muss Platz und Raum schaffen für neue Dinge, für neue Gewohnheiten. Da sind wir wieder so ein bisschen bei diesem Thema Jüngerschaft. Wenn ich Jesus folge, dann schaffe ich alte Dinge ab und schaffe Raum für neue Dinge, sodass Jesus mich prägen kann und ich dazulerne und sich mein Wesen verändert. Das ist auch etwas, was dazugehört, eine neue Richtung zum Schlafen kommen wir gleich noch im Psalm 121 einzuschlagen. Und ich hoffe, ihr schlaft mir jetzt noch nicht ein. Der Psalm 121 ist auch kurz, ich verspreche es. So, das ist der Psalm 121, Vers 7, er hat auch noch einen Vers 8, der kommt ganz am Ende. Was macht er jetzt? Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen. Woher wird Hilfe für mich kommen? Die judäischen Berge sehen toll aus. Ich bin da schon einmal in meinem Leben gewesen, ich fand die Landschaft genial, wunderschön. Also ganz, ich habe jetzt kein Bild davon, aber die sehen wirklich schön aus. Und Berge, so ein Gipfelkreuz, wir haben ja hier in den Alpen Gipfelkreuze, ne, die symbolisieren auch immer irgendetwas. Ne, da könnte Hilfe herkommen. Jetzt müssen wir allerdings wissen, dass zur biblischen Zeit, in der der Psalm geschrieben wurde, auf den Bergen oft die Kultstätten waren. Ja, das heißt, auf den Bergen waren Altäre, da wurden Götzen geopfert, da gab es die unterschiedlichsten, ein Gott für Fruchtbarkeit, den Sonnengott, da wurde alles Mögliche angebetet, da gab es Priester, zu denen konnte man hingehen, die hat man bezahlt, die haben dann versprochen, einem zu helfen. Das ist der Blick, den der Psalmist hatte, wenn die jetzt auf dem Weg waren, da aus der Jordantiefebene hoch nach Jerusalem, diese Berge, und es gab ziemlich viele Kultstätten da oben. Ist das die Hilfe, auf die der Psalmist gewartet hat? Nee, nicht wirklich. Ne? Deshalb müssen wir sagen, der erste Vers im Psalm 121 ist nicht die Lösung, sondern die kommt jetzt im zweiten Vers. Weil da sagt er, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Also die Lösung liegt nicht auf dem Berggipfel, wo fremden Götzen und anderen Göttern geopfert wurde, die nicht wirklich helfen können, sondern meine Hilfe kommt von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und hier steht im Originaltext Yahweh, ich bin, der ich bin. Man kann es auch übersetzen, der aus sich selbst Existierende, der Ewige. Von dem erwartet der Psalmist Hilfe. Ja? Von dem, der Himmel und Erde geschaffen hat, vom Schöpfer. Wir sind die Schöpfung, dort ist der Schöpfer. Der Schöpfer ist eine ganz andere Klasse wie die Schöpfung selbst. Und an den wendet er sich hier und er sagt, wenn mir einer helfen kann, dann der Schöpfer. Ich sage immer, der Schöpfer weiß, wie Menschsein geht, weil der hat die Schöpfung gemacht, der hat uns Menschen gemacht. Also wenn der es nicht weiß, dann weiß ich nicht, wer es sonst wissen soll. Und das war auch diese Ausrichtung des Psalmisten hier. Und ich habe mich dann gefragt, was sind denn unsere Götter heute? Ne, wir haben jetzt, also auf dem Taunus-Hills da oder im Odenwald, habe ich jetzt keine Altäre mehr gesehen oder auch keinen, wenn wir im Odenwald mal da irgendwie unterwegs waren zu einer Wanderung, keinen, der da irgendwo die Trommel geschlagen hätte oder irgendeinen Götzen angebetet hätte, die nicht. Ich glaube, wovon wir uns heute so auch eine Grundlösung versprechen, ist das, was der französische Philosoph Jacques Ellul, auch ein christlicher Philosoph, gesagt hat, wir erwarten Lösungen von Technologie, von der Wissenschaft, von der angewandten Wissenschaft, von der Ingenieurskunst. Unsere Probleme mit Ernährung und all den Dingen, mit Armut, das erhoffen wir davon, wenn wir unsere Technik weiterentwickeln. Ja? Also wenn es so etwas wie einen Gott gibt, und Ellul hat da tatsächlich Argumente dafür, wo er sagt, ich bin kein Technologiefeind, aber wir überhöhen die Technologie und das, was wir davon erwarten eigentlich, die Lösung unserer Probleme, dann, glaube ich, hat er gar nicht so ganz Unrecht. Ne? Und unsere Technik hilft uns auch ganz offensichtlich nicht, keine Kriege mehr zu führen, sondern wir führen sie mit anderen Mitteln, aber wir führen sie trotzdem. Und Hilfe kommt hier von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja. Er ist ein potenter Gott. Er kann Menschen verändern. Und das ist der Anfang aller Veränderung zum Frieden hin. Der Mensch muss verändert werden. Weil das Böse kommt aus uns heraus, aus unserem Herzen. Und wenn das nicht aufhört, aus uns herauszukommen, wenn das nicht aufhört, indem wir verändert werden, dann wird sich auch außenrum die Auswirkungen werden sich da nicht ändern. Aber was waren denn jetzt tatsächlich die Gefahren für den Psalmisten, denen er entgegengesehen hat auf dieser Wanderung, auf diesem Pilgerweg Richtung Jerusalem? Das eine, sagt er, meine Füße können stolpern auf diesem Weg. Das war steinig, steil, da waren einige Leute unterwegs, das ist ziemlich trocken da auch, zumindest im Sommer, wenn es nicht geregnet hat, man kommt da schnell mal ins Stolpern und stürzt, so wie Klaus das erzählt hat von Hanne. Ne? Auch in unserem Leben, auch wenn bei euch in der Wohnung keine Felsbrocken rumliegen, ne? Ich habe zumindest keine gesehen, als ich das letzte Mal bei euch war, wir können trotzdem stolpern, auch weil unser Körper vielleicht nicht mehr so will. Und dann haben wir uns auch schnell was gebrochen oder so. Ne? Also das kann schon gefährlich werden. Dann sagt er, die Sonne sticht und wer in so einem heißen Land unterwegs war, weiß das sehr gut, wie die Sonne da auf die Birne scheinen kann. Also ich bin auch jemand, der mittlerweile immer einen Hut auf hat, aber jetzt tatsächlich weniger wegen Sonnenstich, sondern eher wegen Krebsgefahr auf dem Hirn. Aber wenn man im Sommer so einen ganzen Tag im Garten arbeitet, dann kann es auch mal einen Sonnenstich geben. Und das kann schnell auch gefährlich werden, weil dann Druck in unserem Hirn im Kopf entsteht, der lebensgefährlich werden kann. Und in den Ländern wie Israel oder auch in anderen Ländern ist das tatsächlich eine reale Gefahr. Und dann, dass in der Nacht der Mond uns nicht schadet. Da habe ich so gedacht, was ist das denn? Also wie schadet uns der Mond? Also so heftig leuchtet er jetzt nicht wie die Sonne. Und dann habe ich gelesen, das ist in der Antike eine Redewendung gewesen, um emotionale Probleme oder Wahnvorstellungen auszudrücken. Also hier geht es darum, dass ich emotional nicht aus der Balance gerate und vom Wagen kippe, so möchte ich es mal ausdrücken. Auch dafür brauchen wir Schutz, dass wir nicht durchdrehen, dass wir nicht in die Depression fallen. Auch unsere emotionale Gesundheit ist ein Thema, glaube ich. Ja, oder weiß ich, für viele von uns, für uns selbst. Und das sind die Probleme, die der Psalmist hier sieht. Ja, wir können stolpern, wir fallen, wir verletzen uns, wir kriegen einen Sonnenstich, können den Weg nicht fortsetzen, bleiben auf der Strecke oder wir bleiben emotional irgendwo hängen. Ja. Und was erhofft sich der Psalmist? Wie können wir dem begegnen? Dem begegnet der Gott, an den er sich wendet, unser Schöpfer. Und er sagt, dieser Schöpfer ist wie ein Beschützer, der niemals schläft. Ja? Der uns behütet, der mit uns unterwegs ist, der uns Schatten spendet und der uns beisteht. Und bei dem Beschützer, der niemals schläft, da fällt uns vielleicht Elia ein, als er mit den Baalspriestern zugange war, wo er die provoziert hat und gesagt hat, guckt mal, der Holzscheit brennt ja immer noch nicht, vielleicht schläft Baal, ihr müsst ihn mal wecken, singt mal laut, ruft mal laut. Also von Baal wurde immer mal gesagt, der Gott, den die damals angebetet haben, der hat sich auch schon mal hingelegt und mal geschlafen, den muss man dann vielleicht wieder wecken. Und der Psalmist sagt, mit meinem Gott, mit unserem Gott ist es nicht so, der schläft niemals. Den muss ich nicht wecken. Ne? Und Jeremia 3, Vers 3, also Jeremia, der Prophet Jeremia wusste das auch, der schreibt im Kapitel 3 vom Buch Jeremia, Vers 23, von den Hügeln kommt doch nur Betrug. Ne? Mit den Hügeln hatten wir es am Anfang von dem Psalm. Von den Hügeln kommt doch nur Betrug, auf den Bergen wird viel Lärm um nichts gemacht. Nur beim Herrn, unserem Gott, gibt es Rettung für Israel. Genau das finden wir in diesem Psalm wieder. Und genau das ist die Verheißung für unser Leben. Woher kommt unsere Hilfe? Wo finden wir Hilfe? Bei dem Gott Israels, bei unserem Herrn, bei Gott, unserem Vater, bei unserem Herrn Jesus Christus. Er ist Schattenspender und er ist Beistand. Und dann kommt im Vers 7 noch, das hatte ich noch dazwischen gepackt, genau. Das ist auch schon etwas, was Luther wusste. Das ist jetzt allerdings ein sehr altes Deutsch. Also alle, die nicht native Deutschsprecher sind, werden ein Problem mit dem Text haben. Und selbst die, die Deutsch sprechen als ihre Muttersprache, ist der Text nicht einfach zu verstehen. Da hat Luther bezeugt, und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht, er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Eine feste Burg ist unser Gott, das ist eine Strophe aus diesem Lied. Also auch Luther hat das verstanden. Dieser Gott ist bei uns, das verspricht er uns. Das ist jetzt meine letzte Folie, das ist der Vers 8 aus diesem Psalm 121. Der Herr behüte dich, wenn du gehst und wenn du kommst, jetzt und für alle Zeit. Das ist eine ganz starke Zusage und wenn ich die so lese, denke ich, wow, Herr, okay, in meinem Leben gibt es aber nicht so oder gab es nicht so wenig Schwierigkeiten und die gibt es auch nach wie vor noch. Wie muss ich das verstehen? Und da schreibt Eugene Peterson in seinem Buch, das Versprechen des Psalms und sowohl die Hebräer als auch die Christen haben ihn stets so verstanden, lautet nicht, dass wir uns niemals die Zehen stoßen werden, sondern dass keine Verletzung, keine Krankheit, kein Unfall und kein Leid Macht über uns haben wird. Das heißt, dass nichts uns von Gottes Absichten für uns trennen kann. So drückt sich der Schutz Gottes aus. Wir können nach wie vor noch stolpern, wir können auch einen Sonnenstich kriegen, aber Gott ist da, er ist da drin. Und das würde ich auch gerne jetzt einer Ruth Isenberg zum Beispiel zusprechen, die eine OP hatte, oder einer Sabine, die noch auf die OP wartet, oder auf alle, die jetzt Nöte haben, die mit Krankheiten zu kämpfen haben unter uns. Gott ist bei euch in dieser Krankheit. Und die Bibel verspricht das auch nicht anders. Wenn wir die Bibel lesen, mich hat das so überzeugt, als ich Christ geworden bin, dass die Bibel ungeschminktes Leben beschreibt, wie der Mensch ist, wie unsere Situation ist, das Leiden, das wir fallen können, all die Schuld, die uns begleitet. Die Bibel macht keine unrealistischen Versprechungen. Sie sagt nicht, dass wir nicht in große Schwierigkeiten kommen können, aber sie verspricht, Entschuldigung, dass der Glaube an Gott und unseren Herrn Jesus Christus uns vor dem innewohnenden Bösen schützt. Das ist ein bisschen wie ein Boot. Das kann auf einem großen Ozean voller Wasser mit 10.000 Metern Wasser unter dem Kiel schwimmen. Und es bleibt schwimmen, auch wenn die Wellen hoch und runter gehen und ein starker Wind aufkommt. Das bleibt schwimmen, solange kein Wasser ins Boot kommt. Solange die Wellen nicht über den Rand hineinschlagen und das Boot mit Wasser füllen. So lange bleibt es schwimmen. Und genau davor will uns Gott bewahren, dass das Böse uns überwältigt. Ja, dass wir aufgeben und sagen, es gibt keine Hoffnung mehr. Die biblische Botschaft ist eine andere. Sie sagt, ich bin bei euch und ich sorge dafür, dass euch die Verzweiflung und das Böse und die Hoffnungslosigkeit nicht überwindet, nicht überkommt, nicht begräbt, sondern das Gegenteil. Ich bin eure Hoffnung und euer Gott. Ich bin der Schöpfer. Ich weiß, was ist. Ich bin der Retter und Erlöser. Und Gott wendet sich auch nicht von uns ab, weil wir ihn langweilen oder weil er von uns gelangweilt ist oder weil er sich gerade um die Probleme im Nahen Osten kümmern müsste. Gott ist da. Ne? Du hast heute Morgen gesagt, Petra, er ist in den großen Dingen da, aber er ist auch in unseren ganz Alltäglichkeiten da. Er ist sonntags morgens hier, wenn wir hier in der Gemeinschaft sind, in der Gemeinde, aber er ist auch morgen bei euch und am Dienstag und am Mittwoch und Donnerstag, Freitag, Samstag. Gott ist ein Gott, der ist da, seine Zusagen stehen. In den großen wie in den kleinen Dingen. Und der Psalm schließt eben dann genau mit diesem wunderbaren Segen, der Herr behüte dich, wenn du gehst und wenn du kommst, jetzt und für alle Zeit. Und den möchte ich uns zusprechen und mit einem Amen bekräftigen. Amen. Ich bete gerade noch mit uns. Herr, das ist so wunderbar, dass dein Wort die Augen nicht vor den Problemen verschließt. Ja, und dass wir uns in dem Psalm wiederfinden können, dass die Menschen vor 2000 Jahren und noch länger her mit ganz ähnlichen Problemen kämpfen wie wir heute. Da hat sich nicht so viel geändert. Vielleicht ein paar Dinge so um uns herum oder wie sich diese Welt ausdrückt, aber die Grundprobleme nicht. Und Herr, es ist so wunderbar, dass auch diese Hilfe, an die sich unser Psalmist hier wendet, nämlich an dich, dass du heute noch genauso da bist wie vor 2000 Jahren und vor 10.000 Jahren. Und dass du auch morgen noch da bist und nächstes Jahr und übernächstes Jahr, dass du für uns da bist und für unsere Kinder und Kindeskinder. Ja, du bist der Ewige, du bist der Schöpfer, wir die Geschöpfe. Und du bist ein Gott, der mittendrin ist in unserem Leben. Und Herr, wir müssen die Dinge nicht beschönigen, wir können die Dinge so benennen und sehen, wie sie sind. Aber wir wissen genau, an wen wir uns wenden können. Wer uns weiterhilft, wer unseren Weg begleitet, wer uns Entlastung schafft und Heilung schaffen kann und wer uns mit der Kraft und Hoffnung ausstattet, die wir brauchen, um als Pilger, als Fremde in dieser Welt unterwegs zu sein und in der himmlischen Stadt, im himmlischen Jerusalem, vor deinem Thron anzukommen. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Wir preisen dich, Herr. Amen.